Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Wir sprechen heute über das Thema Videoüberwachung und Datenschutz und auch darüber hinaus. Und bei mir zu Gast ist heute der liebe Florian Kneipp von Florian Kneipp und Wieland Leopold Rechtsanwälte. Herzlich willkommen, Florian.
Ja, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Florian, wir machen ja immer zu Beginn ein bisschen Story über die Person. Das heißt, magst du uns mal ein bisschen erzählen, was ist denn so dein bisheriger Werdegang? Wie bist du dazu gekommen, was du jetzt gemeinsam mit Wieland machst?
Also meine berufliche Tätigkeit ist relativ einfach erklärt. Ich bin Rechtsanwalt. Aber mein Werdegang ist sicher nicht der eines klassischen Juristen, der schon unmittelbar nach der Matura wusste, dass er Rechtsanwalt werden will.
Okay.
Ich komme eigentlich aus einem völlig anderen Bereich. Ursprünglich wollte ich nämlich eher in die Informatik gehen. Mhm. Ich habe auch, nachdem ich dann mit der Schule fertig war, zunächst einmal selbstständig gearbeitet als Grafiker und Webdesigner. Das war Anfang der 2000er Jahre noch eher ein Randthema, also sicher nicht so präsent wie heute. Ich habe dort kleine Projekte selber entwickelt. Das, was man halt heute kennt, WordPress und Co., diese großen Content-Management-Systeme gab es nicht. So etwas habe ich damals selber gemacht. Das war zu der Zeit mit Sicherheit etwas ganz Besonderes, dass der User einer Website selber jetzt seinen Inhalt administrieren kann. Ich habe dann aber relativ rasch erkannt, dass ich jetzt so als One-Man-Show in dem Bereich nicht mehr weiterkomme und bin dann aber eher umgeschwenkt und habe angefangen mit 24 erst Jus zu studieren. Mhm. Und da ich aber eben schon aus meiner Vergangenheit einen starken IT-Background hatte, habe ich natürlich dann versucht, dass ich das auch nach dem Studium und auch während des Studiums da den Fokus drauf lege. Und so bin ich halt auch nicht nur zum IT-Recht, sondern auch zum Datenschutzrecht gekommen, da das ja eben eng vertannte Themen sind. Ja. Weil natürlich alles, was in der IT passiert, ist immer die Verarbeitung von Daten und umgekehrt, Daten werden einmal grundsätzlich mit IT-Systemen verarbeitet. Das oder heißt, das ist eng
verzahnt. Hoffentlich heutzutage.
Ja, sollte zumindest sein. Ja. Also sagen wir so, dass die Sekretärin im Aktenschrank irgendwo die Karteien verwaltet, ist jetzt mit Sicherheit die Ausnahme.
Ja.
Ja, und nach meiner Zeit im Studium war ich dann bei zwei Großkanzleien in Wien, wo ich nicht nur im IT-Recht tätig war, sondern halt auch im allgemeinen Zivilrecht. Ich habe daher auch Erfahrungen halt sammeln können in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Bau- und Werkvertragsrecht, was gewisse Parallelen noch hat, weil ja auch in der IT, wenn ich einen Vertrag mit einem Dienstleister abschließe, ich eben auch entweder einen Dienstleistungsvertrag oder eben einen gemischten Vertrag, Werkvertrag eben abschließe. Das heißt, das hat hier auch ganz gute Synergien gebildet. In meiner späteren Zeit als Konzipient habe ich mich dann aber immer mehr aufs IT-Recht fokussiert und als ich dann mit meiner Ausbildung fertig war, habe ich mich dann eben selbstständig gemacht. Das war vor mittlerweile doch 3 Jahren. Und die Kanzlei ist stetig gewachsen. Wir haben jetzt auch schon einen mittelgroßen Betrieb mit doch 6 Mitarbeitern und der Kollege Leopold ist jetzt eben der zweite Partner, der heuer dazugekommen ist.
Sehr fein, wow, beeindruckend, cool. also du hast natürlich gesagt, du kommst quasi selbst von der IT, bist dann ins IT-Recht gekommen. Und klar, Datenschutz schwimmt da immer mit. Ja. Für uns ist natürlich interessant, auch für uns als Taurus selbst, immer wenn wir Videoprojekte machen, ja, wir ziehen ja auch gut und gerne dann für so Beratungsthemen einen Datenschutzberater, einen Rechtsanwalt etc. hinzu. Und wir versuchen das einfach heute so die Basics für unsere Hörerinnen und Zuseherinnen einmal zusammenzufassen. Was ist in deiner Meinung nach, wenn du an Videoüberwachung und Datenschutz denkst, was sind die wichtigsten 3 Themen, sagen wir, oder die die oftmaligen Stolpersteine.
Naja, also der erste Stolperstein, der in der Praxis häufiger vorkommt, als man denkt, ist, dass die Videoverarbeitung natürlich eine Verarbeitung von Daten darstellt. Mhm. Allseits bekannt, aufgrund der hohen Haftungsregime ist die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, als die eingeführt wurde, haben Unternehmen, glaube ich, zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt darüber nachgedacht, was Datenverarbeitung ist. Ja. Und obwohl jetzt dieses Thema seit dem Jahr 2018 in allen Unternehmen durchgekaut wird, mit wahrscheinlich oft eher stiefmütterlich behandelten Listen, die man halt ausfüllt und dann in irgendeinen Ordner reintut, ist es doch immer erstaunlich, wie oft Unternehmen überrascht sind darüber, dass auch das Aufzeichnen und die Videoüberwachung eine Datenverarbeitung nach der DSGVO darstellt. Mhm. Das liegt nämlich daran, dass die Datenschutzgrundverordnung einmal grundsätzlich sagt, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten aller natürlichen Personen einmal in ihren Anwendungsbereich fällt. Mhm. Was sind jetzt überhaupt personenbezogene Daten? Das sind alle jene Daten, wo ich einen eindeutigen Bezug zu einer Person, zu einer konkreten Person herstellen kann.
Zum Beispiel mit einem Bild oder Video.
Zum Beispiel mit einem Bild oder Video. Es kommt auch dabei nicht darauf an, dass ich Daten speichere. Technisch erfolgt das nämlich das Ganze so, dass ich habe natürlich irgendwo ein Objektiv, da fällt einmal Licht rein, aber dann fällt das auf einen Bildsensor und der Bildsensor verarbeitet schon die Daten. Das ist bereits eine Verarbeitungstätigkeit und selbst wenn ich jetzt eine Echtzeitaufnahme habe, das heißt, dass das nicht auf Dauer gespeichert wird, wird es zumindest einmal in einem Arbeitsspeicher irgendwo hinterlegt, damit der Prozessor dann auch dieses Bild verarbeiten kann. Und auf der anderen Seite sitzt dann vielleicht eine natürliche Person, ein echter Mitarbeiter, der Sicherheitsbeauftragte, wie auch immer, der dann auf seinem Monitor ein Bild sieht. Das alles sind bereits mehrere aus technischer Sicht Datenverarbeitungsvorgänge. Mhm. Die bilden auch nach der DSGVO eine Verarbeitung eines Datensatzes. Und deswegen muss ich hier auch, wenn ich ein derartiges System in meinem Unternehmen zum Beispiel einrichten will, muss ich das berücksichtigen. Mhm. Dann natürlich die nächsten Stolpersteine sind, was man sich auch vor jedem Datenprojekt anschauen muss, brauche ich eine Bildverarbeitung. Mhm. Die Videoüberwachung muss nämlich grundsätzlich erforderlich sein. Ich darf jetzt nicht überschießende Maßnahmen setzen. Mhm. Das ist jetzt nicht eigens geregelt in der DSGVO, nämlich die Videoüberwachung. Es ergibt sich aber aus diesem allgemeinen Datenschutzregime. Mhm. Ich darf grundsätzlich immer nur Daten verwenden zu einem konkreten Zweck und ich darf eben nur erforderliche Daten erheben. Ich darf jetzt also nicht, wenn ich, sagen wir, einen kleinen Laden betreibe, wo ich Einzelhandel tätige, darf ich dann nicht einfach so die Videokamera so platzieren, dass ich dann halt auch den Marktplatz davor mitfilme. Mhm.
Weil ich ihn gern sehen würde.
Ja, meistens nicht, weil ich ihn gern sehen würde, sondern weil man einfach die Kamera irgendwo aufstellt und dann rausfilmt. Ja. Na, man muss sich daher vor dem Projekt überlegen, welchen Zweck möchte ich erreichen? Mhm. Der Ladenbetreiber wahrscheinlich möchte sich schützen vor Ladendiebstahl. Mhm. Und dann ist im nächsten Schritt zu prüfen, wie kann ich diesen Zweck bestmöglich erreichen. Mhm, genau. Nämlich bestmöglich im Sinne von verhältnismäßig. Ja,
da sind dann auch wir immer bei der Montage wieder gefragt, um zu sagen, okay, wie kann ich die Kamera eben dementsprechend platzieren, dass ich nicht den ganzen Marktplatz drauf habe, den öffentlichen Bereich, sich dementsprechend montiere, neige, schwenke oder auch softwareseitig dann Bereiche ausblende, ein Private Masking.
Das ist ein gutes Stichwort. Da habe ich nämlich auch ein konkretes Beispiel mitgebracht. Es ist ja so, dass ich sehr wohl auch Daten speichern darf. Mhm. Das heißt, ich muss nicht nur immer irgendeinen Sicherheitsmenschen hinter dem Monitor setzen, sondern ich darf auch jetzt sozusagen anlasslos einmal jedenfalls 72 Stunden einen Datensatz speichern. Mhm. Warum 72 Stunden? Es gibt tatsächlich Sonderbestimmungen im österreichischen Datenschutzgesetz. Da wird auch von 72 Stunden gesprochen. Das brauchen wir jetzt aber nicht vertiefen, weil nach Ansicht der Datenschutzbehörde ist das alles DSGVO-widrig, was da drinnen steht. Aber, okay. Tatsächlich kann man auf jeden Fall sagen, dass eine Speicherung von Daten in einem gewissen Ausmaß eben zulässig sein wird. Mhm. Weil wenn ich jetzt den Ladendieb gerade nicht sehe und erst am nächsten Tag merke, mir fehlt ein Notebook zum Beispiel in meinem Geschäft, dann wäre es ja unverhältnismäßig, wenn ich schon am Ende des Tages das Videomaterial löschen muss.
Okay, so ergibt sich die Zulässigkeit oder die Verhältnismäßigkeit.
Genau. Jetzt ist aber korrespondierend damit, sind natürlich diverse Pflichten verbunden. Mhm. Einerseits muss ich natürlich betroffene Personen grundsätzlich über Datenverarbeitungen aufklären. Mhm. Da gibt es in der DSGVO einzelne, also eigene Bestimmungen, Informations- und Auskunftspflichten. Mhm. Das heißt, wenn ich, bevor ich einen Betroffenen filme, muss ich ihn darüber aufklären. Mhm. Idealerweise wird man daher im Eingangsbereich irgendwo ein Schild platzieren, zum Beispiel, Achtung, diese Liegenschaft ist videoüberwacht. Dann weiß nämlich der Betroffene, wenn ich dort jetzt hineingehe, dann werden meine Bilddaten, also werden von mir Bilddaten erhoben, die werden dann verarbeitet. Mhm. Und diesbezüglich hat auch der Europäische Datenschutzausschuss Leitlinien verfasst. In diesen Leitlinien kann man dann im konkreten Anwendungsfall ungefähr abschätzen, was muss ich in meinem Datenprojekt beachten, damit das eben DSGVO-konform sein wird. Mhm. Beispielsweise gibt es eine spezielle DIN-Norm für die Beschilderung von Kameras. Die muss ich dann halt neben der Kamera eine gekürzte Informationserteilung auch aufhängen. Mhm. Da steht dann drinnen, wer ist der Verantwortliche? Also der Verantwortliche ist der, der die Kamera betreibt. Da steht dann zum Beispiel die Firma des Unternehmens. Mhm. Oder an wen kann ich mich wenden? Was sind die, welche Daten werden erhoben? Wie lange wird es gespeichert? So etwas kann man dann ganz gekürzt darstellen. Mhm. Man sollte zusätzlich auch ein Informationsblatt vielleicht irgendwo auflegen, dass wenn man detailliertere Informationen haben möchte, man sich das einfach und unkompliziert im Geschäft vielleicht mitnehmen kann. Mhm. Auskunftsrechte gibt es auch. Das heißt, wenn ich jetzt gefilmt wurde und dann zu Hause draufkomme, naja, hoppala, was ist denn da jetzt eigentlich von mir gefilmt worden? Ich möchte das jetzt überprüfen. Dann steht dem Betroffenen grundsätzlich das Recht zu, sich an den Verantwortlichen zu wenden und sagen, Hans, ich war heute bei Ihnen im Geschäft und ich hätte ganz gerne eine Kopie meiner Daten. Das wäre ein Auskunftsrecht, ein Auskunftsbegehren gestützt auf Artikel 15 Absatz 3 DSGVO. Hier muss tatsächlich, erst jüngst wieder durch die Rechtsprechung bestätigt, eine Kopie des Datensatzes zur Verfügung gestellt werden.
Mhm. Jetzt denke ich an die Praxis. In der Praxis, wenn ich 72 Stunden aufnehme, bis das irgendwo angelangt ist, sind die Daten schon wieder weg.
Ne? Es gibt, ja, wobei es ist ja so, wenn einmal ein Auskunftsbegehren gestellt wird, dann muss ich natürlich die Löschung stoppen. Mhm. Ich darf jetzt nicht durch meinen eigenen, durch mein eigenes Löschprotokoll den Auskunftsanspruch verhindern.
Oder mir denken, dementsprechend müsste das zumindest innerhalb von 3 Tagen gestellt werden, ne? Das Auskunftsbegehren.
Das hängt halt auch davon ab, wie lange ich jetzt für mich selber definiert habe, wie lange ich die Aufzeichnung brauche. Es kann auch sein, dass ich sage, ich lösche es nach 24 Stunden, weil ich es länger sicher nicht brauche. Mhm. Damit sind ganz konkrete Probleme verbunden. Und jetzt komme ich zu dem Beispiel, was ich vorhin schon angekündigt habe. Das ist bei einem Einzelunternehmer vielleicht alles noch bewältigbar. Da sagt dann der Kunde, ich war heute bei Ihnen um 15 Uhr, dann sucht er das in dem Videoband raus und dann kann er noch fragen, welches T-Shirt hatten Sie an? Ja. Dann sagt er, ich hatte ein Leiberlander, ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, das
Geht Logo meiner Lieblingsband. Geht auch schon in der Software automatisch. Ich kann sagen, bitte zeig mir alles an, was rot war.
So zum Beispiel. Komplizierter wird das in Einkaufszentren, wo ich dann pro Stunde 25.000 Leute erfasse. Mhm. Der Kunde vielleicht, oder der Kunde, der Besucher des Einkaufszentrums vielleicht nicht mal mehr genau sagen kann, wo er jetzt war. Mhm. Das wird dann eine sehr spannende Suche. Und das Zweite natürlich ist dann, wenn er dann eine Kopie des Videos haben möchte, die man ihm wahrscheinlich geben muss, dann muss man dann nämlich alle 24.999 Personen halt anonymisieren. Weil da geht er dann dadurch das Einkaufszentrum. Mhm. Und wenn er darauf besteht, zumindest die Leitlinien, dann wird man ihm das geben müssen. Mhm. In meiner Kanzlei hatten wir das einen sehr interessanten Anwendungsfall von dieser Problematik. Da gab es ein sehr politisches Event, sagen wir mal. Also es war klar, dass jeder, der bei dieser Veranstaltung ist, zugehörig oder irgendwie in einer nahen Verbindung mit einer politischen Partei in Österreich steht. Und vor diesen Räumlichkeiten gab es sogenannte Fahrradtaxis. Da konnte man, wenn man dann weg möchte von der Veranstaltung, sich ein Fahrradtaxi buchen. Das ist im Prinzip ein Trike, wo dann halt da vorne der Sitz hat,
quasi eine Ritsche,
genau. Und da gab es dann doch einen, der besonders schlau war. Der hat sich nämlich absichtlich in den Eingangsbereich gestellt, wo nämlich der Eingangsbereich grundsätzlich DSGVO-konform gefilmt wurde. Also von oben herab, man konnte in einem sehr engen Sichtkegel halt sehen, wer hinein und wer hinausgeht. Er hat sich so hineingestellt, dass er zwischen der Kamera, also dass er von der Kamera dauerhaft gefilmt wurde und die Gäste, die ein- und ausgegangen sind, natürlich
auch alle drauf waren.
Auch alle drauf waren und natürlich im
und zwischen hat dann ihm und Auskunftspflicht der Kamera begehrt und wollte richtig. Somit alle.
Er stand dort 4 Stunden.
Wirklich?
Er hat praktisch den gesamten Abend sich filmen lassen und hat dann am nächsten Tag gesagt, er möchte jetzt seine Daten haben. Und jetzt ist es aber so, dass ich natürlich bei einer Datenauskunft auch die Rechte anderer Personen berücksichtigen muss. Und diese ganzen anderen Personen, das sind ja nicht nur politisch exponierte Personen, sondern das sind halt auch einfach irgendwelche Geschäftsleute, die halt von der Partei eingeladen werden. Man weiß eh, wie das ungefähr ist. Die haben natürlich ein Anrecht darauf, anonymisiert zu werden. Die Lösung war dann im Endeffekt, dass der Auskunftsstellende ausgeschnitten wurde, weil es war unmöglich, da jetzt alle zu anonymisieren. Das ist ein Eventveranstalter gewesen, der keine professionalisierte Software jetzt hatte für Videoüberwachung.
Ich wollte gerade sagen, grundsätzlich ist sowas möglich.
Ja, die hatten sie nicht. Und ad hoc hat man sich dann dafür entschieden, dass man halt Frame per Frame ihn ausgeschnitten hat und dann hat er ein Video gehabt, wo er sich selber drauf sieht, weil alles rundherum sind natürlich nicht seine Daten. Ja. Es war ein längeres Geplänkel, als er dieses Video bekommen hat. Ja, hat er dann aufgegeben.
Der hat wahrscheinlich nicht das bekommen, was er sich erwartet hat.
Das bekommen, was er eigentlich haben wollte. Das sind halt so die Themen bei der Videoüberwachung. Ja.
Wie schaut es aus mit Videoüberwachung? Also zwei Themen noch. Wir machen Kennzeichnungspflicht und dann machen wir noch zwei Beispiele.
Ja.
Videoüberwachung und Kennzeichnungspflicht. Auf was ist eben im Detail nochmal zu achten, vor allem in Bezug auf Attrappen? Ja? Und ist noch ein Unterschied in der Kennzeichnungspflicht, ob ich jetzt aufnehme oder nicht?
Grundsätzlich ist es einmal, bevor wir nämlich jetzt zu den Anforderungen der Kennzeichnungspflicht kommen, muss man nämlich noch einen Schritt vorher gehen. Grundsätzlich sind ja Videokameras entsprechend zu kennzeichnen. Und grundsätzlich ist auch zu kennzeichnen, dass ein Objekt videoüberwacht wird. Diese Aufklärungspflichten wird man aber dort nicht machen müssen, wenn es gerade den Zweck vereitelt, weshalb ich die Kamera aufgestellt habe. Ein Beispiel ist, ich habe jetzt schon jemanden, der regelmäßig bei mir stiehlt. Ich weiß auch, es muss dieselbe Person sein. Wenn ich dann darüber aufkläre, dass ab heute gefilmt wird, dann könnte es natürlich sein, dass der nicht mehr kommt. Würde also den Zweck vereiteln. Hier, glaube ich, wird man argumentieren können, dass man von einer Kennzeichnung vorerst zumindest absieht. Das ist einfach eine Abwägung. Nämlich alle Datenverarbeitungen muss ich auf eine Rechtsgrundlage stützen auch. Es kann beispielsweise sein, dass ich Daten verarbeite aufgrund der Einwilligung des Betroffenen. Es kann aber auch sein, dass ich Daten verarbeite aufgrund meines berechtigten Interesses. Das berechtigte Interesse würde hier klar überwiegen, würde ich meinen. Ich möchte nämlich den Täter finden, der mich schädigt.
Das heißt, so kann man mit dieser Argumentationsgrundlage auch eine versteckte Überwachung
argumentieren. Das würde ich auf jeden Fall bejahen. Weil ansonsten, wenn es nämlich das gelindeste Mittel natürlich ist, wenn es mit einem Kaufhausdetektiv auch geht, dann wird man darüber wieder diskutieren müssen. Das muss man sich im Einzelfall anschauen. Die Videokamera als solche ist jedenfalls zu kennzeichnen, ganz egal jetzt, ob ich dann eine dauerhafte Speicherung von Daten vornehme oder nicht, weil, wie wir schon erörtert haben, eine Datenverarbeitung passiert ja jedenfalls. Es gibt auch sehr gute Muster für so eine Kennzeichnung. Es ist herausgegeben eben eine eigene DIN-Norm für die Kennzeichnung von Videoanlagen. Da ist eben auf jeden Fall drauf der Verantwortliche. Also wer betreibt diese Kamera, damit ich eben, wenn ich meine Rechte auch ausüben möchte, weiß, an wen ich mich wenden muss. Das ist nämlich gerade zum Beispiel bei Kaufhäusern wieder schwierig, weil unter Umständen eben eine Kamera jetzt von einem einzelnen, dem Mediamarkt zum Beispiel, betrieben wird oder eben dann doch von der Shopping City, nicht? Also dann kann es aber eben schwierig werden, für den Betroffenen zu eruieren, wer ist jetzt eigentlich der Betreiber. Also das sollte auf jeden Fall draufstehen. Dann auch vielleicht eine ganz kurze Zusammenfassung der Rechte des Betroffenen und eine Kontaktmöglichkeit wäre ideal. Ansonsten sollte auf jeden Fall eine ausführliche Informationserteilung irgendwo aufliegen. Das könnte man zum Beispiel in einem größeren Einkaufszentrum wieder bei einem Infopoint machen. Damit dann, wenn der Betroffene eben aufgeklärt werden möchte, dass man das auch parat hat.
Okay, aber eben auch, wenn ich nur Attrappen habe.
Bei Attrappen sind wir in einem völlig anderen Rechtsregime. Eine Attrappe verarbeitet endgültig keine Daten mehr. Das heißt, ich muss jetzt auch nicht da nach der Datenschutzgrund... Geht es gar nicht um die DSGVO. Ich darf aber auch Attrappen nicht willkürlich einsetzen. Das bedeutet, wenn die betroffene Person durch das Aufstellen einer Attrappe den Eindruck bekommt, überwacht zu werden, dann wird das im Regelfall auch ebenfalls unzulässig sein. Das rennt aber nach den allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften. In der Judikatur gibt es da auch ein ganz konkretes Beispiel. Der Nachbar, der eine Attrappe bei sich aufgehängt hat, und die Attrappe ist so platziert, dass, wenn es eine echte Kamera wäre, das Nachbargrundstück gefilmt worden wäre. Hier gab es eine Unterlassungsklage. Der Obergerichtshof hat gesagt, natürlich muss er die, auch diese Attrappe anders richten, weil natürlich der Nachbar sich beobachtet fühlt.
Ja. Er kann auch nicht wissen. Theoretisch nicht wissen, ist das eine Attrappe.
Ist das eine Attrappe oder nicht? Und selbst wenn der Nachbar sagt, das ist nur eine Attrappe, muss das ja erstens nicht stimmen. Das, dieses Beobachtungsgefühl bleibt auf jeden Fall, weil jeder weiß, wenn eine Attrappe, eine Kamera, auch wenn sie eine Attrappe ist, auf mich gerichtet ist, es könnte ja immer sein, dass sie echt ist und mich daneben filmt. Und deswegen. Also,
du bist im Sicherheitstechnikbereich, da bist du, da fühlst du dich wohl, wenn du Kameras um dich herum hast.
Unbedingt. Aber das ist eben das Thema. Eine Beschilderung einer Attrappe ist natürlich dann nach den datenschutzrechtlichen Vorschriften nicht erforderlich. Man wird es aber aus logischen Gründen machen. Und zwar deshalb, weil ansonsten ja jeder weiß, dass es sich wiederum um eine Attrappe handelt.
Theorie.
Ja, also die, eine plausible Attrappe hat natürlich auch eine entsprechende Aufklärung.
Okay, sehr interessant, ja, sehr spannend, teilweise komplex und verschachtelt, aber dazu sind wir da, um das aufzuklären. Kommen wir abschließend vielleicht noch zu zwei Fallbeispielen oder Präzedenzfällen. Hast du uns da noch was mitgebracht?
Ja, ich habe tatsächlich mehrere Sachen mitgebracht. Ein, vielleicht zur Verhältnismäßigkeit, das ist nämlich auch etwas, was immer relativ schwierig ist abzugrenzen, weil es eine Einzelfallentscheidung ist.
Was ist verhältnismäßig? Was ist ein berechtigtes Interesse?
Was genau? Verhältnismäßig beispielsweise wird sein, wenn ich meinen Parkplatz überwachen möchte, weil es vermehrt schon vielleicht zu Parkschäden gekommen ist. Also ich habe einen öffentlichen Parkplatz, ich bin ein Einkaufszentrum wieder und da kommt es zu Parkschäden. Hier werde ich wohl dann ab einem gewissen Zeitpunkt, es gibt einen konkreten Anlassfall, eine Videoüberwachung installieren. Argumentativ dagegen könnte man halten, dass ich dasselbe Ziel auch mit einem Parkraumüberwacher, also einem einer natürlichen Person erreichen kann.
Das ist ein Kostenthema.
Das ist das Kostenthema und da ist eben hier genau diese Verhältnismäßigkeit, weil ich brauche dann mehrere überwachende Personen, weil der eine geht dann auf Pause, der andere ist krank, etc. Das heißt, wenn ich eine lückenlose Dokumentation haben möchte, brauche ich deutlich mehr wahrscheinlich. Das sind eben Aspekte, die ich in die Verhältnismäßigkeit einbeziehen darf und soll. Das heißt, wenn ich denselben Zweck mit einem hohen Finanzaufwand erreichen kann, dann ist es nicht mehr verhältnismäßig. Dann darf ich eben hier die Kamera installieren. Eben auch zur Verhältnismäßigkeit muss ich auch die Rechte von betroffenen Personen berücksichtigen. Also ein Missstand wäre zum Beispiel, wenn meine Reinigungskräfte WC-Anlagen nicht ordnungsgemäß putzen. Was ich allerdings nicht machen darf, ist dann Kameras aufhängen, um zu kontrollieren, wer ja hier jetzt ordnungsgemäß putzt und wer nicht, weil dann natürlich dann auch in den höchstpersönlichen Lebensbereich der Personen eingegriffen wird, die
aufs WC nicht gehen. Putzt, sondern
benutzt. Ja, genau. Benutzt. ganz abgesehen davon, dass im jetzt aus arbeitsrechtlicher Sicht das Überwachen von Mitarbeitern sowieso immer kritisch ist. Das ist jetzt auch wieder kein datenschutzrechtliches Thema, sondern ein arbeitsrechtliches Thema.
Konkrete Frage dann noch dazu, wenn wir jetzt bei WC-Anlagen waren. Fitnessstudio, Garderoben. Es gibt in Fitnessstudios in der Garderobe eine Videoüberwachung.
Schwierig. Eben aus genau dem Grund. Wenn ich nämlich in der Garderobe bin, wobei es kommt vielleicht auch darauf an, wie es in der Garderobe gelebt wird. Wenn es da eigene Umziehkabinen gibt und dann ausreichend hingewiesen wird, hier bitte nicht umziehen, weil hier gibt es eine Videoüberwachung, dann kann man vielleicht sich das noch überlegen.
Also ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel aus der Praxis. Fitnessstudio, gesamter Garderobenbereich ist videoüberwacht. Es gibt eine extra Kabine zum Umziehen, die nicht videoüberwacht ist. Es wird aber in der Garderobe nicht extra darauf hingewiesen, dass hier videoüberwacht wird und die bitte zum Umziehen in die Kabine gehen. Vor der Garderobe wird schon an der Tür an die Videoüberwachung hingewiesen. Jetzt weiß ich aus technischer Sicht, als Sicherheitstechniker, wir haben die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, Die Videodaten sind grundsätzlich einmal ausgeblurrt oder es liegt ein Private Masking über den ganzen Bereich und nur mit einem mehr oder weniger zwei Personen Betriebsrat und Geschäftsführung kann das entschlüsselt werden etc. Ja? Mhm. Diese Möglichkeiten gibt es dann auch noch, aber grundsätzlich sagst du, ist problematisch.
Na, problematisch ist es auf jeden Fall, weil ich filme hier einen höchstpersönlichen Lebensbereich und auch wenn ich jetzt draußen irgendwo auf der Tür ein Schild sehe, Achtung, hier könnte videoüberwacht werden, wird ein durchschnittlicher Fitnessbesucher nicht davon ausgehen, dass dort, wo er sich jetzt auszieht, er gefilmt wird. Mhm. Die von dir angesprochenen Maßnahmen, also dass jetzt eben ausgeblurrt wird oder überhaupt verschlüsselt das Ganze gespeichert wird, das sind technische und organisatorische Maßnahmen, die muss ich sowieso immer berücksichtigen. Und hier kann ich natürlich, wenn ich zunächst bei der Prüfung komme, es ist unverhältnismäßig, vielleicht eine Verhältnismäßigkeit irgendwie herstellen und schaffen. Was man aber hier eingangs sich überlegen muss, ist, warum wird denn überhaupt der Garderobenbereich gefilmt? Gab es hier einen konkreten Anlassfall, weil zum Beispiel die einzelnen Kästchen aufgebrochen wurden? Weil wenn es das nicht gibt und bis jetzt überhaupt keine Rechtsverletzung eingetreten ist, dann werde ich überhaupt nicht in diese Verhältnismäßigkeitsprüfung wahrscheinlich hineinkommen.
Das ist ja auch ein Thema, ich nehme jetzt wieder her, Ladenlokal, Geschäftslokal, Gassenlokal. Ich hatte noch keinen Vandalismus an meiner Fassade, möchte aber meine Fassade trotzdem überwachen, weil es einen Vandalismus zum Beispiel an den Nebengeschäften gegeben hat. Oder ich gehe davon aus, dass sowas mal sein könnte und ich möchte vorsorgen.
Ja, auch da gibt es mittlerweile ausreichend Rechtsprechung dazu. Wenn ich als Ladenbetreiber in einer Gegend bin, wo es schon Einbrüche gegeben hat, das muss nicht einmal jetzt konkret in meiner Straße sein, aber man weiß, man lebt in einem Wohnviertel, wo es Vandalismus gibt, dann brauche ich natürlich nicht darauf warten, bis ich jetzt einmal Opfer werde und dann halt als Geschädigter übrig bleibe, sondern hier kann ich dann eben konkret vorsorgliche Maßnahmen treffen. Wenn ich solche Maßnahmen treffe, ist aus jetzt wieder datenschutzrechtlicher Sicht unbedingt zu empfehlen, dass man solche Vorfälle, die man in diese Überlegungen einbezogen hat, auch irgendwie dokumentiert. Dass man sagt, ich weiß, in diesem Viertel hat es in den vergangenen 6 Monaten mehrmals Sprayer gegeben, es wurden Scheiben eingeschlagen etc.
Ich würde gegebenenfalls einen Zeitungsbericht, Artikel etc.
Zum Beispiel, ja.
Archiviere, niederschreibe und das somit dann belegen kann.
Das Datenschutzrecht als solches gibt dir keine konkreten Vorschläge, wie du es zu tun hast.
Auch immer nur verhältnismäßig, ne?
Ja, wobei aber das gibt einen gewissen Spielraum. Und das ermöglicht es natürlich auch dann im Ernstfall vor der Datenschutzbehörde zu sagen, also hier habe ich mir da wirklich konkrete Gedanken gemacht. Ich habe jetzt nicht einfach anlasslos angefangen, den Gehsteig zu filmen, sondern es gab einen Anlassfall oder es gab mehrere Verdachtsmomente und die habe ich zum Anlass genommen. Da wird man sicher auf jeden Fall vor der Datenschutzbehörde oder halt dann auch später vor den Gerichten argumentieren können.
Interessant ist ja auch oft in der Praxis, dass das Ganze ja nichts mit der Polizei zu tun hat, ja, weil manche glauben dann manchmal, okay, die Polizei kommt zu mir und sagt, hey, montieren Sie die Kamera ab, ja. Das wird in der Regel nie passieren. Ganz im Gegenteil, die Exekutive und die Polizeibeamten kommen sehr oft in Geschäfte, wie wir von unseren Kunden wissen, und fragen, hey, die Kamera da draußen, haben Sie das Geschäft gegenüber oder den ganzen Platz auch noch drauf? Weil über das würden Sie sich oft freuen, wenn dort was passiert.
Ja,
ist halt dann nicht so.
Das ist bei der Polizei ganz interessant in Österreich. Die hat nämlich in Wahrheit verschiedene Käppchen auf.
Ja.
Sie ist nämlich nicht nur Organ der Kriminalpolizei, also das Klassische, woran man denkt, ist eben, es passiert jetzt ein Einbruch und die Polizei kommt und ist jetzt als Organ tätig, um den Sachverhalt aufzuklären oder halt eben Beweise heranzutragen. Sie hat halt auch verwaltungsrechtliche Aufgaben. Da denkt man jetzt natürlich in erster Linie an den Polizisten, der mit der Radarpistole steht und Leute aus dem Verkehr fischt. Natürlich kann es sein, dass wenn einmal ein Missstand, ein datenschutzrechtlicher besteht, dass auch hier dann der Polizist eine Anzeige natürlich dann an die Datenschutzbehörde erstattet. Also die Wahrung des rechtskonformen Handelns ist natürlich Aufgabe der Polizei und könnte natürlich geahndet werden. Aber freilich, wenn es einen konkreten Anlassfall gibt, die dem einschreitenden Polizisten hilft, wird er natürlich sagen, ich baue jetzt die Kameraaufnahme, wo quer über den Platz gefilmt wurde.
Sollte dem so sein, könnte aber theoretisch im Nachgang hergehen und eine Anzeige aussprechen, weil es eben...
Ja, also ob das dann wirklich passiert.
Aber in der Theorie?
In der Theorie freilich, ja. Okay.
Das war jetzt eigentlich ein schöner Abschluss, glaube ich. Dabei belassen wir es für heute mit Videoüberwachung und Datenschutz. Florian, ich sage vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Danke, dass du da warst und bis bald bei der Sicherheitspodcast.
Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Shownotes.